Einer der ersten Gedanken ist oft, muss ich jetzt sterben? Das ist oft so der erste Gedanke. Und auch das offen zu thematisieren, darüber zu sprechen und den Frauen diese Angst zu nehmen, dass man die meisten Frauen ja wieder heilen kann, dass man nicht daran sterben muss unbedingt, das ist natürlich erstmal der erste wichtige Schritt. Aber in dem Kopf kreisen dann noch viel mehr Gedanken. Ein weiterer Gedanke von den Frauen ist dann sehr oft, werde ich meine Brust verlieren oder kann ich meine Brust behalten? Heutzutage ist es auch so, dass 4 von 5 Frauen ihre Brust behalten können.
Ja, und damit hallo zu einer neuen Folge vom Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Ich bin Timo Teichler und diesmal geht es um ein Thema, mit dem möchte man am liebsten nichts zu tun haben. Zumindest sich nicht beschäftigen müssen im Leben, zumindest nicht als Patientin bzw. Patient. Allerdings, es ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen und betrifft damit sehr viele. Es geht um Brustkrebs. Dr. Sebastian Wuczynski beschäftigt sich beruflich mit dem Thema. Sie sind Chefarzt am Klinikum Bielefeld und Leiter des Brustzentrums. Ich finde es erstmal schön, dass Sie in dieser Folge dabei sind.
Ja, vielen Dank. Und Sie haben da schon ein paar wichtige Sachen gesagt. Es ist tatsächlich so, dass viele Frauen und viele Familien im Laufe des Lebens mit dieser Erkrankung leider konfrontiert werden. Und aus der Perspektive des Arztes beschäftige ich mich seit mehr als 10 Jahren schwerpunktmäßig mit dem Brustkrebs und begleite Frauen während der Zeit der Diagnose, während der Zeit der Therapie und danach, wenn es dann ums Gesundwerden und Gesundbleiben geht.
Wie viele Frauen sind das so am Tag, die Sie da oder in der Woche, kann man das beziffern?
Ja, zum Glück sind ja nicht alle Frauen erkrankt, die wir sehen, sondern bei vielen Frauen, da zerstreut sich auch der Verdacht. Es geht ja immer um Früherkennung und Früherkennung bedeutet, dass wir versuchen, eine Krankheit möglichst früh zu entdecken. Für viele Frauen ist aber am Ende der Früherkennung ist auch so, dass man denen sagen kann, dass die gesund sind. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Sache. Am Ende bleibt es aber so, dass wir von den 20, 30 Frauen, die wir im Brustzentrum so am Tag sehen, etwa 1 bis 2 mit der Diagnose Brustkrebs konfrontieren müssen. Und Sie hatten das Wort ja auch gerade schon benutzt, das Wort Brustkrebs. Und wenn man das natürlich dann in den Mund nimmt und der Patientin das sagt, das ist natürlich erstmal ein Schock, muss man sich vorstellen. Also das kann sich keiner vorstellen, der das noch nie erlebt hat. Und auch ich als Arzt, auch wenn ich das schon seit mehr als 10 Jahren mache und schon bestimmt 100-fach, 1000-fach Frauen mitteilen musste, ist so, dass man sich ganz schwer vorstellen kann, was in einer Frau vorgeht, wenn sie zum ersten Mal hört, dass sie tatsächlich eine der Betroffenen ist.
Ich finde, Brustkrebs ist so ein unglaublich schweres Thema. Also generell die Krebs als solches, jetzt speziell Brustkrebs, ein schweres Thema. Vielleicht starten wir auch noch mit etwas Positivem. Ich glaube, das ist vielleicht auch nicht verkehrt, was Mutmachendes vorab zu sagen. Was ist das? Was können Sie Mutmachendes sagen?
Wenn man vom Brustkrebs spricht, kann man erstmal vielleicht die Heilung in den Vordergrund stellen, weil heutzutage ist es möglich, dass 4 von 5 Frauen nach der Behandlung so gesund wieder sind, dass sie nie wieder mit diesem Thema etwas zu tun haben werden. Und das ist schon ein toller Erfolg. Natürlich ist das sehr unterschiedlich. Es hängt sehr damit zusammen, wie früh oder wie spät man eine Erkrankung entdeckt. Und wenn man die wirklich früh entdeckt, dann sind die Heilungschancen noch höher. Dann wird es so sein, dass wir 9 von 10 Frauen wirklich wieder gesund machen können. Natürlich, wenn es dann später ist bei einer Erkrankung, wenn die Erkrankung viele Jahre nicht entdeckt worden ist, kann es auch mal sein, dass man vor wirklich gefährliche Situationen gestellt ist.
Ich finde es aber wichtig, dass wir mit was Positivem auch eingestiegen sind. Also Angst haben die Patienten, die Betroffenen ja schon genug. Von daher finde ich Positives erstmal gut. Welche Erfahrungen machen Sie grundsätzlich, wenn es ums Thema Brustkrebs geht mit der Patientin? Oder Patienten geht ja auch.
Ja, vielleicht erkläre ich Ihnen dann einmal, wie so der Weg von der Diagnose bis zur Therapie ist. Es ist so, zunächst einmal besteht ja natürlich nur ein Verdacht. Entweder hat die Patientin was getastet, ist beunruhigt, ist zum Arzt gegangen. Oder es wurde im Rahmen der Früherkennung ein Bild gemacht, eine Mammographie gemacht, im Mammographie-Screening. Und dort war eine Auffälligkeit. Das alles ist dann natürlich erstmal verdächtig, dass dort etwas sein könnte, aber es ist noch nicht beweisend. Um jetzt zu wissen, ob da was ist oder nicht, muss man irgendwie natürlich Fakten schaffen. Und dazu gehört es dann früher oder später in der Diagnostik, dass man dann auch eine Punktion der Brust macht. Und wenn man dann Gewebe entnommen hat mit einer Nadel, dann kann der Pathologe das untersuchen und die feingewebliche Untersuchung, die bringt eine 100-prozentige Sicherheit. Wenn dort dann wirklich bei rauskommt, dass Krebszellen gefunden worden sind, dann ist es leider so, dass man sagen muss, da ist wirklich ein Brustkrebs. Und das ist eben der Zeitpunkt, wo dann die Diagnose mitgeteilt wird.
Ja, wo wir schon bei Untersuchung und Vorsorge sind, die Heimatkrankenkasse bietet euch da zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen an, die deutlich über den gesetzlichen Leistungskatalog hinausgehen. Gibt da verschiedene Schwerpunkte, aus denen ihr aussuchen könnt. Ja, das ist ja im Prinzip euer persönliches Gesundheitskonto. Und dazu gehört eben auch die Ultraschalluntersuchung, Sonographie der Brust. Ab 18 könnt ihr die in Anspruch nehmen. Infos dazu packe ich euch in die Beschreibung dieser Folge. Aber Herr Dr. Wojcinski, Sie haben es eingangs schon gesagt, wenn man dann bei Ihnen ist und die Diagnose bekommt, ja, es ist Brustkrebs, also das haut einen dann ja schon erstmal um.
Wir wissen natürlich, was dann in den Frauen vorgeht, und einer der ersten Gedanken ist oft, muss ich jetzt sterben? Das ist oft so der erste Gedanke, und auch das offen zu thematisieren, darüber zu sprechen und den Frauen diese Angst zu nehmen, dass man die meisten Frauen ja wieder heilen kann, dass man nicht daran sterben muss unbedingt, das ist natürlich erstmal der erste wichtige Schritt. Aber in dem Kopf kreisen dann noch viel mehr Gedanken. Ein weiterer Gedanke von den Frauen ist dann sehr oft, werde ich meine Brust verlieren oder kann ich meine Brust behalten? Auch da kann man dann offen drüber reden. Man kann natürlich am Anfang der Behandlung keine Versprechungen machen, da man noch nicht weiß, wie sich das alles ergeben wird. Aber heutzutage ist es auch so, dass 4 von 5 Frauen ihre Brust behalten können. Und wenn man die Brust behält, ist der nächste Gedanke der Frau natürlich, bin ich entstellt? Habe ich große Narben? Ist die Brust verformt? Auch da hat man heutzutage viele Möglichkeiten, eine Brust wieder zu formen, auch wenn man operieren muss, dass man die Narben unauffällig macht und so gesehen ein gutes Körperbild wiederherstellen kann. Und einen Gedanken darf man auch nicht ganz vergessen. Frauen, die die Diagnose hören, denken dann auch oft, brauche ich eine Chemotherapie? Denn man weiß, dass Krebserkrankungen oft mit einer Chemotherapie behandelt werden müssen. Und eine Chemotherapie, da stellt man sich vor, dass man die Haare verliert, dass es einem schlecht geht, dass das sehr lange dauert. Und auch so ein Gedanke ist natürlich etwas, was ausgelöst wird, wenn man das Wort Brustkrebs in den Mund nimmt, wenn man das den Patienten mitteilt. Und auch da kann man heutzutage oft die Chemotherapie vermeiden. Es ist möglich, schon bei 2 von 3 Frauen die Chemotherapie zu vermeiden. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Gedanken, woran die Frauen auch denken, die ja mitten im Leben stehen. Wenn eine Frau hört, dass sie Brustkrebs hat, denkt sie natürlich auch, kann ich noch arbeiten? Kann ich noch für die Familie da sein? Wie sage ich es meinem Mann? Wie sage ich es meinen Kindern? Welche Auswirkungen hat das auf meine Partnerschaft? Das ist also ganz wichtig, auch solche Dinge anzusprechen. Auf der einen Seite steht unser medizinisches Handwerk. Wir müssen alles tun, alle Therapien in Betracht ziehen, um die Frau wieder gesund zu machen. Aber wir müssen sie natürlich auch begleiten, wenn es darum geht, dass sie sozusagen auch psychologisch aufgefangen wird, wenn es darum geht, mit dieser Krankheit umzugehen.
Ja, ich höre da ja schon so raus, so komplex wie Ihre Antwort jetzt auch war. Es sind ja unglaublich viele Aspekte, die da mit reinspielen. Also Sie sind ja nicht nur der behandelnde Arzt, der den Krebs wegmachen soll, sondern Sie müssen ja auch emotional mit dem Patienten, der Patientin auf eine Ebene kommen, umzugehen, motivieren, Mut machen. Das ist ja ein sehr komplexes Thema, ne?
Das ist richtig. Also ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen der Patientin und dem Arzt ist immer die Voraussetzung, dass man diese Therapie auch durchführen kann. Denn es ist so, eine Behandlung von Brustkrebs kann ziemlich lange dauern und kann sehr anstrengend sein und kann eben auch danach verlangen, dass Arzt und Patientin sehr, sehr viele Gespräche führen und sehr oft dann auch Therapien wieder beginnen, ändern, zu Ende führen und sich darüber austauschen.
Das Gute ist ja, man kann Brustkrebs eher sichtbar machen bzw. ertasten als andere Krebsarten, die im Körper irgendwie versteckt sind. Also es ist ja eine Stelle im Körper, die man halt auch ja wahrnehmen und ertasten kann, wenn da was nicht stimmt.
Ja, eine wichtige Maßnahme, um gesund zu werden, ist eben, dass man es früh entdeckt. Mhm. Und da kann man selbst so beitragen, indem man 2 Dinge macht. Zum einen, dass man natürlich seinen Körper auch beobachtet und auch die Brust abtastet. Zum anderen aber, und das darf man nicht außer Acht lassen, muss man natürlich zur Früherkennung gehen. Denn Krebs und auch insbesondere Brustkrebs kann lange im Verborgenen wachsen. Viele Frauen sagen, ich fühle mich ja gesund, deswegen muss ich ja nicht zum Arzt gehen. Aber es ist leider so, dass ein Krebs auch wachsen kann und der Körper lange nichts davon merkt und man deswegen sich auch fit fühlt. Mittels der Mammographie und dem Ultraschall und auch der ärztlichen Tastuntersuchung kann man es aber manchmal schaffen, schon zu diesem Zeitpunkt einen Brustkrebs früh zu entdecken und dann natürlich viel erfolgreicher zu behandeln.
Wie ihr die Brust gut und richtig abtasten könnt, erklären wir euch in dem Videoclip. Das ist ein bisschen verständlicher als hier jetzt sprachlich. Link dazu findet ihr auf fitmacher.de. Ja, es waren jetzt schon sehr viele Aspekte zu Beginn. Wir wollen die jetzt ein bisschen strukturieren, um ja auch viele Fragen, die sich die Betroffenen stellen, zu beantworten. Zumindest ja, versuchen wir jede Frage, die sich stellt, zu beantworten. Es ist in dem Rahmen, glaube ich, nicht möglich, weil es immer ein individueller Fall ist. Aber ein Aspekt, den sich wahrscheinlich auch viele fragen, ist, wieso ich? Habe ich was falsch gemacht? Also welche Gründe gibt es dafür Brustkrebs?
Ja, beim Brustkrebs ist es so, dass es meistens ein Schicksalsschlag ist, dass man kaum etwas falsch oder etwas richtig machen kann, um es eben auszulösen oder zu vermeiden. Natürlich ist eine gesunde Lebensführung wichtig und man kann sein Risiko senken, aber ganz geschützt ist kein Mensch. Das gilt für andere Krebserkrankungen nicht. Da ist es so, dass man natürlich auch auslösende Faktoren kennt. Wenn jemand zum Beispiel sehr viel Zigaretten raucht, dass er natürlich für einen Lungenkrebs, für ein Bronchialkarzinom gefährdet ist, das ist ein Zusammenhang. Beim Brustkrebs selbst, da haben wir das nicht. Natürlich ist es gut, auch wenig Alkohol zu trinken, nicht zu rauchen. Es ist gut, sich gesund zu ernähren, viel Sport zu treiben. Das sind alles Faktoren, die das persönliche Risiko senken können. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Es gibt tatsächlich erblichen Brustkrebs. Wenn in einer Familie sehr viel Brustkrebs auftritt, dann ist das natürlich immer verdächtig, dass doch eine genetische Mutation, eine Veränderung im Erbgut vorliegen könnte, sodass die Frauen dort erkranken. Das kann man heutzutage auch schon testen. Also wenn dort Auffälligkeiten in der Familie sind, auch das ist ein Grund, den Arzt aufzusuchen, auch wenn man noch nicht erkrankt ist.
Jetzt ist Brustkrebs nicht gleich Brustkrebs. Es gibt verschiedene Arten und Formen und dementsprechend ja auch unterschiedliche Arten der Behandlung. Sie haben es am Anfang schon angesprochen, es muss nicht immer die Chemotherapie sein. Erstmal grob gesagt, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Kann man da sagen 1, 2, 3 und 4 und 5 oder gibt es da 8000?
Wenn mich Patienten fragen, wie Brustkrebs behandelt wird, dann halte ich gerne meine Hand hoch und zeige die 5 Finger, weil man sich das dann ganz gut merken kann, was die grundsätzlichen Behandlungsverfahren sind. Als erstes gibt es natürlich die Operation. Natürlich kann sich jeder vorstellen, dass man einen Tumor herausoperiert und das gehört auch fast immer zur Behandlung dazu. Aber Brustkrebs ist nicht nur der Tumor in der Brust selbst, sondern Brustkrebs zeigt auch an, dass die Brust an sich gefährdet ist. Krebszellen können wandern und deswegen gibt es auch noch andere Behandlungsmethoden. Wenn man dann an der Hand jetzt abzählt, die zweite Methode ist die Bestrahlung. Bestrahlung, das sind Röntgenstrahlen, ähnlich wie bei einer Aufnahme von einem Röntgenbild, nur viel stärker eingestellt. Und wenn man bei der Brustkrebsbehandlung bestrahlt, dann bestrahlt man oft die operierte Brust, das restliche Gewebe, um dieses Gewebe dann wieder ruhig zu stellen. Das ist auch sehr gut verträglich, da man das heutzutage sehr genau berechnen kann. Also die erste Methode ist die Operation, die zweite Methode ist die Bestrahlung. Das dritte ist, dass man sich Gedanken macht, wie die Krebszelle selbst angegriffen werden kann. Die Krebszellen haben zum großen Teil Oberflächeneigenschaften, die wir heutzutage analysieren können und dazu gehören Hormonrezeptoren. Brustkrebs kann empfindlich auf Hormone sein. Und wenn man dann die richtigen Hormone gibt, kann man Brustkrebs behandeln und kann auch das Wiederauftreten vermeiden. Also Hormontherapien, die auch sehr gut verträglich sind, sind die dritte Methode. Als vierte Methode gibt es dann natürlich auch die Chemotherapie. Chemotherapie sind Medikamente, die Zellwachstum hindern. Und da ein Brustkrebs sehr schnell wächst, ist diese auch angreifbar für eine Chemotherapie. Wenn man natürlich mit den anderen Behandlungsmethoden schon genug Sicherheit geschaffen hat, dann ist man zufrieden, wenn man die Chemotherapie mal nicht braucht. Ansonsten ist die Chemotherapie eine Art von Infusion, die alle paar Wochen wiederholt wird und die dazu führt, dass Tumorzellen nicht mehr wachsen, nicht mehr neu entstehen können. Damit hätten wir jetzt schon 4 Methoden, um Brustkrebs zu behandeln. Und das fünfte, das sind neue Bereiche. Da fassen wir die zielgerichteten Therapien drunter und die Immuntherapien. Das sind Behandlungsverfahren, die nicht für jeden in Frage kommen. Weil auch dazu muss man die Krebszellen analysieren, um zu schauen, ob die Angriffspunkte überhaupt da sind. Und dann gibt es eine Vielzahl von neuen Medikamenten, die man zielgerichtet einsetzen kann. Das sind also die 5 grundsätzlichen Behandlungsverfahren vom Brustkrebs: die Operation, die Bestrahlung, die Hormontherapie, die Chemotherapie und zielgerichtete Therapien und Immuntherapien.
Und wonach entscheidet man dann, welche man nimmt?
Ja, es ist so, dass viele Patientinnen dann zunächst einmal denken, man könnte sich jetzt sagen, ich nehme das eine, dafür brauche ich das andere nicht. So ist es leider nicht. Denn man muss sich das vorstellen, das ist wie so ein Baukastensystem, das alles sich aufeinander addiert und zusätzliche Sicherheit schafft. Das heißt, aus medizinischer Sicht gucken wir erstmal, was ist alles gut für die Patientin, welche Einzelkomponenten. Und wenn das jetzt nur Operation, Hormontherapie und Bestrahlung sind, dann werden wir diese drei Dinge vorschlagen. Wenn wir aber sehen, dass wir noch andere Angriffspunkte auf der Krebszelle haben, werden wir das auch vorschlagen, weil dadurch die Sicherheit und die Heilungschancen erhöht werden.
Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn man jetzt nicht vom Fach kommt? Also wonach entscheiden Sie jetzt, welche Therapie Sie nehmen? Weil die Struktur des Krebses Sie darauf schließen lässt? Oder?
Ja, also im Labor kann die Krebszelle analysiert werden. Man kann sehen, wie schnell das Wachstum der Krebszelle ist, ob sie empfindlich auf Hormone ist. Man kann auch inzwischen testen, ob eine Chemotherapie auf diese Tumorzellen wirken kann. Man kann testen, ob bestimmte Antikörpertherapien auf die Tumorzelle wirken können. Und alles, was sozusagen diese Tumorzelle angreift, kann man der Patientin dann anbieten. Wir sind natürlich immer froh, wenn wir nicht alles brauchen. Deswegen schauen wir uns ganz genau an, wie schnell ein Tumor wächst, wie aggressiv der ist und ob wir nicht vielleicht mit den einfachen, in Anführungsstrichen einfachen Behandlungsverfahren, Operation, Bestrahlung und Hormontherapie ausreichend Sicherheit schaffen.
Was ist so die gängigste?
Ja, bei den meisten Patientinnen können wir heute die Chemotherapie vermeiden. Und das ist natürlich schon ein sehr großer Schritt. Und die meisten Patientinnen können heute ihre Brust behalten, dass es ausreicht, den Tumor herauszuoperieren. Nur man muss sich immer vorstellen, es ist immer nicht nur der Brusttumor. Der Brusttumor, den man sieht, den man tasten kann, das ist sozusagen nur die Spitze vom Eisberg. Wenn man den nur rausoperiert, dann wird es leider so sein, dass die Patientin wieder krank wird nach ein paar Jahren. Denn das gesamte Brustgewebe ist zunächst einmal gefährdet, wenn an einer Stelle was gewachsen ist. Deswegen ist es zwangsläufig so, dass man ohne Bestrahlung der Brust selten auskommt. Dann ist es auch so, vom Krebs wissen wir ja, dass die einzelnen Zellen, die können auf die Wanderschaft gehen, die können im Körper streuen, die können sich verstecken im Körper über viele Jahre. Und auch diese Zellen wollen wir natürlich aus dem Körper befreien. Und wenn jetzt irgendwo im Körper vielleicht noch Tumorzellen sitzen könnten, dann gibt es ja nur eine Möglichkeit, wie wir da rankommen, nämlich mit einer Chemotherapie. Also immer wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein Tumor schon irgendwo sich versteckt im Körper, dann denkt man über eine Chemotherapie nach.
Also gibt es da jetzt so eine, wir machen erstmal Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, der immer gleich ist, dass es sich steigert oder ist das wirklich immer von Fall zu Fall?
Ja, also ich kann Ihnen ja mal die grundsätzliche Folge der Behandlung erklären. Die Behandlung kann ziemlich lange sein. Mhm. Wenn keine Chemotherapie erforderlich erscheint, weil der Tumor noch sehr früh entdeckt worden ist, dann ist es so, dass am Anfang die Operation steht. Eine Operation ist eine äußere Operation, die meistens gut verkraftet wird, sodass man nach 2, 3 Tagen das Krankenhaus verlassen kann und sofort auch wieder im Haushalt alles machen kann. Nach der Krankenhausentlassung ist man so fit, dass man wieder spazieren gehen kann. Man kann sofort wieder duschen, über die Wunden da Wasser, Seife drüber laufen. Man ist meistens nur wenig eingeschränkt. Also die Operation steht oft an erster Stelle. Und dann ist es so, an zweiter Stelle muss man sich dann überlegen, wenn die Brust erhalten geblieben ist, was wir mit dem restlichen Brustgewebe machen, damit dort an dieser Stelle nichts mehr entstehen kann. Und dann würde man der Patientin als zweiten Schritt eine Bestrahlung vorschlagen. Bestrahlung bedeutet, dass man jeden Tag 1 bis 2 Minuten lang bestrahlt mit einem speziellen Röntgengerät, das über mehrere Wochen macht und dadurch nach und nach das Brustgewebe, ich nenne es mal, beruhigt, damit dort nichts mehr entstehen kann. Und wenn der Tumor dann noch Hormonangriffspunkte zeigt, dann kann man über viele Jahre der Patientin anbieten, dass sie noch eine leicht dosierte Hormontablette nimmt, die natürlich auch Nebenwirkungen haben kann, wie jedes Hormon, die dann aber über viele Jahre die Sicherheit schafft, dass nichts wiederkommen kann. Das kann so eine Behandlung sein, dass erst die Operation ist, dann die Bestrahlung, dann eine Hormontherapie. Anders sieht es aus, wenn man einen Krebs hat, der vielleicht schon weiter fortgeschritten ist, der vielleicht schon Lymphknoten in der Achselhöhle befallen hat, dass die dick und krank sind. Wenn der Krebs in dieser Form auftritt, dann reicht das, was ich vorher beschrieben habe, zur Heilung nicht aus. Würde man dann nur operieren, bestrahlen und Hormone geben, dann wäre die Gefahr, dass das nach einigen Jahren wiederkommt. Das möchte man nicht. Man möchte schon direkt bei der ersten Behandlung vermeiden, dass es wiederkommt. Und in diesem Fall würde man dann über eine Chemotherapie nachdenken. Und die Chemotherapie kann man nach diesen Behandlungsschritten anschließen, also hinten dran machen. Aber meistens, wenn die Chemotherapie erforderlich ist, dann machen wir die gerne als allererstes. Das heißt, wenn wir wissen, dass eine Chemotherapie für eine Patientin gut ist, dann ist das sehr gern der erste Schritt. Warum machen wir das als ersten Schritt?
Ja, ist ja erstmal eine heftige Nummer, ne?
Das ist eine heftige Nummer, ja. Das ist richtig. Das bedeutet, also eine Chemotherapie dauert im Durchschnitt 18 bis 24 Wochen. Alle 1 bis 3 Wochen muss man eine Infusion erhalten. Eine Chemotherapie im Bereich der Brustkrebsbehandlung ist aber ambulant. Das heißt, man kommt, man ist einige Stunden in einem Behandlungsraum, sitzt in einem speziellen Sessel, wo man bequem sitzen kann, bekommt die Infusion und kann dann wieder nach Hause gehen. Und dann ist man wieder 1 bis 2 Wochen zu Hause, bevor die nächste Infusion angesetzt ist. Und das Ganze über viele Wochen, denn nur so kann man sicherstellen, dass alle Tumorzellen erwischt worden sind.
Und die zielgerichtete Immuntherapie, da haben Sie jetzt noch nichts von erzählt.
Ja, das ist was ganz Spannendes. Das ist ja auch die Entwicklung des letzten Jahrzehnts, kann man so sagen. Und da entwickeln sich auch zurzeit die meisten Dinge, wenn es um die Brustkrebstherapie geht. Es ist so, dass wir wissen, dass auch Tumorzellen, ähnlich wie andere Stoffe, den Körper attackieren, wie Bakterien, wie auch Viren den Körper attackieren, bestimmte Eigenschaften haben, die unser Immunsystem erkennen oder eben nicht erkennen kann. Und da kann man heutzutage darauf testen, ob eine Tumorzelle Eigenschaften hat, die sozusagen von unserem eigenen Immunsystem mit attackiert werden können. Und in solchen Fällen können wir spezielle Medikamente zum Einsatz bringen, die diese Zellen dann anfällig machen für unser eigenes Immunsystem.
Okay. Gibt es manchmal, zumindest hört man das manchmal so, dass es halt neue Ansätze gibt, wo man beispielsweise als Testpatientin mitmachen kann. Gibt es aktuell 1, 2, 3 Geschichten, wo Sie sagen, ah, da sind wir auf einem Weg, ob wir da auch mit Erfolg haben?
Ja, was Sie hier ansprechen, das sind Studien, klinische Studien, in denen sozusagen die Behandlungsstandards weiterentwickelt werden. Und man kann jede Patientin ermutigen, wenn sie die Gelegenheit hat, an einer Studie teilzunehmen, dies auch zu machen. Studien bedeutet, dass man eine Behandlung bekommt, die mindestens so gut ist wie die bisherige Behandlung. Es werden also keine relevanten Behandlungsbestandteile weggelassen. Es kommen aber andere Konzepte oder andere bereits auf andere Art und Weise erprobte Medikamente hinzu, um zu sehen, ob dadurch die Behandlung besser oder zumindest besser verträglich wird. Das heißt, eine Patientin, die die Chance hat, in einer Studie behandelt zu werden, sollte diese Chance auch ergreifen, weil die Behandlung sicherlich nie schlechter sein kann.
Ja, ist auch gut zu wissen, finde ich, dass man, mich hätte das jetzt eher verunsichert, wenn man mir jetzt sagt, da ist eine Studie, da kannst du mal mitmachen, also jetzt flapsig gesagt, würde ich erstmal sagen, ja, eine Studie, bin jetzt kein Versuchskaninchen.
Ja, ne? Das ist so, man denkt immer, das ist was Unerprobtes, ein Experiment oder man ist das Versuchskaninchen, denkt man, so ist aber nicht. Studien durchzuführen ist inzwischen ein sehr stark reglementierter Bereich, es gibt Gesetze dazu, es gibt Verordnungen dazu, man muss Ethikkommissionen einbinden. Es muss Sicherheitsprüfungen vorher geben, eben damit gewährleistet ist, damit in jeder Studie sichergestellt ist, dass keine Patientin schlechter behandelt wird, sondern immer potenziell besser als mit der Standardbehandlung.
Die Erfolgsaussichten, Brustkrebs zu heilen, kommt ja wahrscheinlich auf viele Faktoren an, oder?
Das ist korrekt. Ja. Das Wichtigste ist eigentlich die Früherkennung, dass man einen Brustkrebs früh entdeckt. Dann das Zweite ist natürlich, dass man gemeinsam mit dem Arzt, mit dem Expertenteam die Behandlung perfekt plant. Wir haben ja heute schon gehört, dass es viele Behandlungsbausteine gibt, die wohl gewählt werden müssen, die mit der Patientin besprochen werden müssen und die in der richtigen Reihenfolge, richtigen Art und Weise durchgeführt werden müssen. Das kann durchaus viele Monate dauern, bis man die Behandlung hinter sich hat. Und das alles perfekt zu machen, ist natürlich auch ein wichtiger Baustein, um gesund zu werden. Wenn dort irgendwelche Patzer passieren würden, dann ist es natürlich so, dass die Behandlung nicht den gewünschten Effekt haben würde. Und letztendlich ist es so, dass die Patienten natürlich auch noch selbst was dazu beitragen können, gesund zu werden und gesund zu bleiben. Auch das darf man nicht unterschätzen. Es ist so, dass eine Patientin natürlich, die in gewisser Weise auch ihren Lifestyle an sozusagen die Brustkrebsbehandlung etwas anpasst, bessere Chancen hat, die Behandlung gut zu vertragen, aber auch bessere Chancen hat, gesund zu bleiben. Und da wiederhole ich das, was sicherlich schon mal hier durchgeklungen ist. Rauchen ist tatsächlich ein Faktor, der auch die Heilungschancen verschlechtert. Das muss man ganz klar sagen. Erstens, weil dann Medikamente und andere Therapien nicht so gut wirken. Und zweitens, weil das eben körpereigene Immunsystem dadurch auch maßgeblich eingeschränkt wird. Umgekehrt ist Sport recht gut, eine ausgewogene Ernährung ist gut. Und was eben nicht so gut ist, ist wiederum Alkohol, weil der auch wieder einschränkende Wirkungen hat.
Ist man da nicht, weil Sie es jetzt explizit auch erwähnen, ist man da als Arzt nicht frustriert, verzweifelt, wenn man eine Patientin auf einen guten Weg gebracht hat, die aus dem Krankenhaus rausgeht, draußen auf dem Flur, auf dem Hof steht und sich erstmal eine Zigarette anzündet?
Nein, wir nehmen jede Patientin so, wie sie ist. Und wenn eine Patientin sozusagen selbst entschieden hat, wie sie sozusagen leben möchte, akzeptieren wir, das ist gar keine Frage. Natürlich beraten wir, aber wir sind dabei nicht enttäuscht und suchen wir andere Wege, was Gutes für die Gesundheit, für die Patientin zu tun.
Ja, Sie haben schon gesagt, wie die Erfolgsaussichten sind, beziehungsweise welche Faktoren da eine Rolle spielen. Prozentual kann man das sagen, ist wahrscheinlich von bis, ne? Je nachdem, wie groß.
Also wenn sozusagen, wenn ich davon spreche, dass 80% der Frauen geheilt werden, dann ist das der Durchschnittswert. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man die Behandlung komplett durchgeführt hat, wie sie eben für diese spezielle Krebserkrankung am besten war. Es ist immer eine ganz personifizierte und persönliche Medizin, die man betreibt. Weil es so ist, dass jedes Behandlungskonzept ist etwas unterschiedlich in den Details, um für jede Patientin genau das Richtige zu machen. Von der Dosierung der Medikamente über die Reihenfolge der Behandlung bis zu den Therapiebausteinen. Das heißt, man kann nicht unbedingt verallgemeinern oder sich vergleichen, wenn man jemanden kennt, der Brustkrebs hatte, kann man sich damit nicht vergleichen, wenn man selbst betroffen ist, weil jede Behandlung eben anders ist und jeder Verlauf ist auch anders.
Aber 80% würde ich sagen, ist erstmal top, oder?
Ja, das ist aber umso besser, je früher man das entdeckt. Das heißt, man weiß ganz genau, dass Frauen natürlich, die zur Früherkennung regelmäßig gehen, deutlich höhere Heilungschancen haben, und zwar über 90%. Also wer regelmäßig zur Früherkennung geht, tut damit auch sehr viel für seine Gesundheit.
Ja, ich finde, das macht erstmal Mut, ne? Und das wird ja auch eine Zahl sein, an die man sich dann auch klammert, ne?
Ja, also wenn eine Frau sozusagen die Diagnose Brustkrebs bekommt, dann ist das, bedeutet das, dass sie sehr viel Mühen auf sich nehmen muss, um wieder gesund zu werden oder die Chance zu haben, gesund zu werden. Aber die Chancen sind eben so gut, dass eben dann 9 von 10 Frauen gesund werden können. Und das ist natürlich etwas, was einen dann auch antreibt, die Behandlung durchzuführen.
Aber es ist eine lange Behandlung. Das haben Sie auch immer jetzt schon wieder durchblicken lassen.
Ja, also als Arzt hätte ich gerne eine Brustkrebsbehandlung, die innerhalb von einer Woche fertig wäre und die Patientin wäre zu 90% geheilt. Die 90%, die können wir erreichen, aber nicht in einer Woche. Da braucht man viele Wochen oder eher sogar Monate. Wir können das ja mal durchrechnen, wenn jetzt wirklich eine Patientin in einer Situation ist, wo sie eine Krebserkrankung hat, die so verteilt ist, dass man mehrere Behandlungsbausteine braucht. Dann könnte es so sein, dass die Chemotherapie zunächst mal der erste Schritt ist. Die dauert dann 18 bis 24 Wochen. Nach der Chemotherapie ist eine kurze Pause. Dann würde man nach dieser kurzen Pause operieren. Der Tumor wird also aus der Brust entfernt. Die Lymphknoten werden operiert. Danach ist wieder eine, muss man sich natürlich etwas erholen, 2-3 Wochen. Und dann beginnt die Bestrahlung, die vielleicht auch nochmal 5-6 Wochen dauert. Wenn man das jetzt zusammenrechnet, sind wir schon bei 30, 32 Wochen Behandlungszeit. Nach der Bestrahlung beginnt man dann mit der Hormontherapie. Die nimmt man auch in der Zeit der Nachsorge. Man hat auch das Anrecht, nach einer Erkrankung in eine Anschlussheilbehandlung zu fahren. Und wenn man jetzt anschaut, der erste Tag der Diagnose, wenn man das erste Mal mit der Patientin am Tisch gesessen hat und bis die Patientin dann vielleicht aus der Anschlussheilbehandlung wieder zurückkommt und dann wieder ins normale Leben einsteigt, das kann durchaus fast ein Jahr sein.
Okay, das ist wahrscheinlich auch ein Musterbeispiel, oder?
Also länger als ein Jahr ist eine normale Behandlung nicht. Man muss immer jetzt überlegen, ob man die Zeit der Nachsorge, wenn man dann auf die Patientin über viele Jahre noch gut aufpasst, auch dazu rechnet. Das würde ich jetzt nicht machen. Sozusagen diese Erstbehandlung, diese Primärbehandlung dauert mit Chemotherapie fast ein Jahr. Ohne Chemotherapie natürlich deutlich rascher, weil dann dieser lange Bestandteil der Chemotherapie wegfällt. Nach einer Behandlung geht es aber doch darum, dass man im Auge behält, dass die Frau wirklich gesund bleibt. Und dazu gibt es die Nachsorge. Und genauso wie es die Vorsorge als wichtigen Bestandteil gibt, muss man in der Nachsorge eben eine wiederauftretende Erkrankung, wenn es denn so sein sollte, frühzeitig entdecken. Die ersten Jahre passt man engmaschiger auf Patientinnen auf. Da hat man da etwa alle 3 Monate eine Kontrolle für die ersten 3 Jahre. In dem 4. und 5. Jahr würde man jedes halbe Jahr eine Kontrolle machen und ab dem 5. Jahr nur noch einmal im Jahr, wie es auch in der Früherkennung ist, eine Kontrolle. Und dieser jährliche Rhythmus ist ja etwas, was jeder Mensch ohnehin für sein Leben sozusagen beibehalten sollte, dass das auch in der Vorsorge praktiziert wird. So gesehen ist dann sozusagen wieder ein normaler Rhythmus eingetreten.
Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich zur Kontrolle gehe, dass man mir dann wieder sagt, es tut mir leid, Wir haben da wieder was gefunden.
Ja, etwa jede fünfte Frau muss damit rechnen, dass man vielleicht früher oder später in der Nachsorge auch mal etwas finden kann. Aber auch darum, da geht es dann wiederum, dass man es natürlich möglichst früh findet, denn auch bei einem Rezidiv, wenn eine Brustkrebserkrankung ein zweites Mal auftritt, hat man wieder Heilungschancen. Und wenn man es beim ersten Mal zwar nicht geschafft hat, die Krankheit komplett vielleicht zu besiegen, dann kann man das beim zweiten Mal vielleicht dann doch noch schaffen.
Ja. Also wäre das Beste, wenn man es ein Jahr durch die Hölle geht und danach ist das Kapitel zu. Aber das haben Sie das so schon mal erlebt?
Also psychologisch geht man dieses Jahr sicherlich durch die Hölle, wo man, wie Sie das genannt haben, wo man behandelt wird. Das ist sicherlich eine ganz schwere, anstrengende Zeit. Aber man muss auch sagen, das muss keine verlorene Zeit sein. Es gibt da auch viele Wochen, viele Tage in diesem langen Zeitraum einer Brustkrebsbehandlung, die man doch sehr positiv nutzen kann. Und ich habe auch viele Frauen erlebt, die in dieser Zeit sehr gewachsen sind, die vielleicht auch ganz neue Schwerpunkte in ihrem Leben plötzlich gefunden haben und auch hinterher diese Krankheit, wenn sie sich dann besiegt haben, auch als etwas Positives gesehen haben, weil sie eben die Möglichkeit hatten, ihr Leben nochmal anders zu strukturieren.
Aber wenn es jetzt dann wirklich nach einem Jahr alles durch ist, dann ist es doch wiederum ein sehr, sehr schönes Gespräch, was Sie mit der Patientin dann haben, ne?
Also nach jeder Behandlung führen wir mit den Patienten noch ein Abschlussgespräch. Das ist dann oft dann nach einem Jahr der Fall. Und da blickt man natürlich nochmal zurück, was man gemeinsam geschafft hat, wie man sich durch die Therapie gearbeitet hat und welche Erfolge man dort auch vielleicht hatte und welche Chancen man damit aufgebaut hat. Und dann wird natürlich ganz offen auch besprochen, wie die Prognose, die Zukunft jetzt sozusagen aussieht. Und in den meisten Fällen ist das recht gut. Da freut man sich dann natürlich als Therapeut, wenn man zurückblicken kann und gesehen hat, dass man zusammen mit der Patientin es geschafft hat, diese schwere Zeit zu durchschreiten.
Und die Behandlung wird sich ja auch nicht nur, sag ich mal, auf die Brust auswirken, sondern Sie haben es ja auch schon gesagt, es betrifft ja dann den ganzen Organismus, ne?
Das ist richtig. Jede Behandlung hat Nebenwirkungen. Das gilt sowohl für die Operation, wo man natürlich hinterher müde ist, die Wunde etwas wehtut. Das gilt für die Bestrahlung, wo insbesondere die Haut im Bereich der bestrahlten Brust und der bestrahlten Lymphwege sich röten kann, verdicken kann, wärmer wird. Aber insbesondere gilt das natürlich für die Chemotherapie. Chemotherapie hat viele, viele Nebenwirkungen. Das fängt an, dass bei jeder Frau, die eine Chemotherapie wegen Brustkrebs braucht, leider die Haare ausfallen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt und das ist auch etwas natürlich, was die Frauen sehr belastet, dass sie während der Chemotherapie die Haare verlieren. Man kann aber Hoffnung machen, dass bei nahezu allen Frauen die Haare wieder unverändert auch wiederkommen nach der Behandlung, das auch recht schnell. Aber diese Zeit ohne Haare muss man natürlich überbrücken. Was bedeutet eine Chemotherapie für den Organismus noch? Man ist an vielen Tagen vielleicht müde, nicht so leistungsfähig. Der Körper ist anfälliger für verschiedene Infekte, für Blasenentzündung, für Mundinfektionen, für Ohreninfektionen, für Hautinfektionen. Es gibt also einige Nebenwirkungen, die man natürlich die ganze Zeit auch im Auge haben muss als Arzt.
Und Sie haben es auch anfangs angesprochen, für viele Frauen ist auch wichtig, dass am Ende dieser Behandlung die Brust doch immer noch da ist.
Ja, es ist so, dass bei etwa 4 von 5 Frauen kann die Brust erhalten bleiben. Also 80% der Frauen behalten ihre Brust, also trotz einer Brustkrebserkrankung. Und es ist aber so, dass viele Frauen in dem ersten Schock sagen, Herr Doktor, nehmen Sie doch gleich beide Brüste komplett ab. Das ist meistens gar nicht nötig, dass man das macht. Und das ist auch natürlich eine Panikreaktion der Frauen. Und wenn man natürlich dann die Frauen auch berät und die Frauen dann nach Jahren ihre Brust dann doch behalten haben, sind viele Frauen doch sehr glücklich, muss man sagen. Aber dieser erste Impuls, ich habe Brustkrebs, ich möchte jetzt, dass meine Brust, vielleicht sogar beide Brüste komplett wegoperiert werden, damit das weg ist, damit ich Sicherheit habe, diese Panikreaktion, die gibt es oft.
Ja, kann ich auch gut nachvollziehen, das würde ich auch sagen. Hauptsache erstmal weg. Weg damit, das soll nicht weiter in mir sein, aber es ist ja dann auch nicht so einfach, es kann ja nicht einfach abschneiden und dann ist es weg. Vielleicht ist es im Körper ja auch weiterhin schon aktiv.
Ne? Ja, Brustkrebs ist immer eine Erkrankung des ganzen Körpers. Man darf eben nicht nur an den Tumor und an die Brust denken. Man muss immer daran denken, dass Tumorzellen sich überall im Körper verstecken können. Das muss man eben beachten. Und nach Jahren, wenn sie dann gesund sind, sind die Frauen sicherlich glücklich, wenn die Brust noch da ist. Man kann aber auch den Frauen große Hoffnung machen, die dann doch aufgrund der Größe der Erkrankung, der Verteilung der Erkrankung ihre Brust verlieren müssen. denn es gibt heute viele Möglichkeiten, eine Brust auch wieder aufzubauen. Das ist die Domäne der plastischen Chirurgie, wo man die Möglichkeit hat, mit eigenem Gewebe oder mit Implantaten auch eine Brust zu rekonstruieren und somit ein schönes Körperbild wiederherzustellen.
Jetzt gehen wir mal von dem Extrem aus, dass Menschen sagen, ich möchte keine Behandlung haben. Gibt es bestimmt auch, oder? Dass die sagen, ich möchte das nicht behandelt bekommen, oder nicht? Also sie gucken jetzt so.
Nein. Also es ist tatsächlich so, dass es auch immer wieder vorkommt, dass Patienten von den genannten Behandlungsverfahren einzelne Behandlungsverfahren ablehnen. Es gibt Patientinnen, die wollen einfach nicht operiert werden. Manchmal kann man das auch gut rechtfertigen, wenn zum Beispiel eine Dame im fortgeschrittenen Lebensalter mit 85 Jahren sich dazu entscheidet, nur eine Hormontablette zu nehmen und sich bestrahlen zu lassen und den Tumor dort aber an Ort und Stelle zu lassen und zu hoffen, dass er die nächsten Jahre nicht wächst, dann ist das vielleicht auch eine Entscheidung, die man akzeptieren kann. Viele Frauen lehnen auch eine Chemotherapie ab. Manchmal ist es auch so, dass man damit nur eine kleine Sicherheitslücke sozusagen auftut. Manchmal ist es aber auch so, dass es ein wichtiger Therapiebestandteil ist. Und ab und zu erlebt man tatsächlich Frauen, die eine Behandlung komplett ablehnen, die sich zunächst der Behandlung entziehen. Das ist immer sehr schade, weil ein Krebs, der wächst weiter, das wissen wir. Ein Krebs ist durch nichts zu stoppen, was man sozusagen selbst machen kann, egal wie viel Sport man macht, egal wie man sich ernährt. Den Krebs kann man nicht selbst stoppen. Dazu braucht man leider Hilfe von außen. Und wenn man eben einen Krebs einfach wegwachsen lässt, dann bedeutet das, dass der nicht nur größer, sondern auch gefährlicher wird, dass die Heilungschancen dann sinken. Aber auch eine Frau, die vielleicht ein paar Monate braucht, um sich Gedanken zu machen und dann erst zur Behandlung kommt, ist natürlich immer willkommen. Und auch dann kann man natürlich noch erfolgreich behandeln. Besser ist natürlich, wenn man es nicht so weit kommen lässt, sondern die Erkrankung dann behandelt, wenn man sie entdeckt.
Wie lange kann man, wenn man sich jetzt entscheidet, ich möchte nichts an mir machen lassen, ich möchte, dass es einfach alles so weiterläuft, wie es läuft, wie lange könnte man theoretisch ohne Behandlung mit Brustkrebs leben?
Brustkrebs gehört zu den relativ langsam wachsenden Krebserkrankungen. Man muss sich vorstellen, dass im Zeitraum von 1, 2, 3 Monaten der Tumor wenige Millimeter weiter wächst. Das heißt, dass ein Tumor wirklich in Anführungsstrichen explodiert, ist sehr, sehr selten. Dennoch ist es so, dass natürlich mit jedem Tag, der verstreicht, die Gefahr, dass sich Metastasen, also Tochtergeschwülste, irgendwo bilden, steigt. Das bedeutet zum einen, ein Brustkrebs wächst im Durchschnitt recht langsam. Das heißt, für den Beginn der Therapie, für die Planung, für die Gespräche kann man sich einige Wochen Zeit nehmen. Es ist nicht so, wenn ein Brustkrebs diagnostiziert wird, dass man direkt am nächsten Tag mit etwas starten muss. Auch diesen Impuls gibt es natürlich. Viele Frauen haben den Impuls, dass sie sagen, ich habe jetzt Krebs, ich möchte, dass direkt morgen operiert wird und übermorgen die Chemotherapie losgeht. Das ist natürlich nicht möglich, aber ist auch nicht nötig, sich erst einmal zu orientieren, sich ein Bild zu machen, einige Wochen verstreichen zu lassen und dann nach 1, 2, 3 Wochen zu beginnen mit der Behandlung ist ausreichend. Und wenn Sie fragen, was passiert, wenn ich jetzt gar nichts mache über einen langen Zeitraum, wie lange geht das gut, dann hängt es natürlich davon ab, wie lange der Krebs schon da war, aber man muss damit rechnen, dass der innerhalb von vielen Monaten bis einigen Jahren lebensgefährlich und nicht mehr heilbar wird. Es geht nicht um Wochen hierbei, aber es geht um viele Monate und Jahre, bis er dann sozusagen in ein nicht heilbares Stadium übergeht.
Aber die Menschen gibt es auch, die sagen, ich mache das nicht, ne? Ich möchte mich nicht behandeln lassen.
Ja, man erlebt tatsächlich Menschen, die sich nicht behandeln lassen möchten. Es gibt ja auch Menschen, die gar nicht erst zum Arzt gehen. Diese Menschen sehen wir gar nicht. Die sitzen zu Hause und haben ihre Krebserkrankung oder andere Erkrankungen. Also diese Menschen kann man natürlich ermutigen, egal wie lange sie schon zu Hause gesessen haben und egal welche Sorgen und Ängste sie haben, dass sie vielleicht doch mal sich an einen Arzt wenden. Jeder Arzt hat Verständnis, auch wenn ein Patient sehr lange Angst hatte und deswegen vielleicht erstmal Monate nicht zum Arzt gegangen ist mit einer Erkrankung.
Ja, vielleicht findet er noch was, ne? Das ist ja.
Ja, das ist natürlich oft das Argument, aber was dahinter steckt, ne? Wenn man sagt, ich fühle mich doch gesund oder nachher findet er noch was oder ja, wenn ich jetzt behandelt werde, dann wird das anstrengend für mich. Das sind natürlich alles Argumente, die widerspiegeln, dass ein Mensch Angst hat. Ja, und wenn ein Mensch zu Hause sitzt und nicht zur Früherkennung geht oder nicht zum Arzt geht, obwohl er vielleicht schon was tastet in seinem Körper, in seiner Brust, dann kann man den wirklich nur ermutigen, dass er vielleicht doch diesen Schritt jetzt wagt und das mal angeht. Denn es ist immer besser, sich untersuchen zu lassen und einen Vorschlag zu haben, wie man wieder gesund wird, als es einfach dann voranschreiten zu lassen.
Wir haben jetzt viel über Frauen gesprochen. Es gibt aber durchaus auch Männer, die an Brustkrebs erkranken. Wie häufig ist das? Sind die Anzeichen Therapie identisch? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also auf etwa 100 Frauen kommt ein Mann, der an Brustkrebs erkrankt. Männer haben genau wie Frauen auch eine Brustdrüse. Anatomisch gesehen ist da kein Unterschied, nur dass es eben bei Männern kleiner ist. Der Drüsenkörper bei Männern ist vielleicht 1 bis 2 Zentimeter groß. Der kann auch mal größer werden durch Medikamente, durch Veranlagung. Aber auch dieser Drüsenkörper kann natürlich krank werden. Die Wahrscheinlichkeit ist geringer, aber auch Männer, die natürlich eine Veränderung an ihrer Brust feststellen, sollten zum Arzt gehen, sollten sich untersuchen lassen.
Also merke ich dann auch so einen Knubbel, oder?
Ja, das kann sein, dass man da eben was tastet. Eine Brustkrebsfrüherkennung für Männer gibt es nicht, eben weil es auch so bei Männern relativ selten ist, ist das auch etwas, was tatsächlich keinen großen Stellenwert haben muss. Bei Frauen ist das was anderes, die müssen zur Früherkennung gehen, die sollten zur Früherkennung gehen. Aber bei Männern ist es tatsächlich so, dass es meistens als Tastbefund auffällt. Es ist aber auch leichter zu tasten, weil eben die Brustdrüse bei Männern kleiner ist. Wenn an der männlichen Brustdrüse, die vielleicht 1-2 Zentimeter groß ist, ein Knubbel ist, der 1 Zentimeter misst, dann tastet man ihn relativ schnell. Aber so ein Knoten könnte sich in einer Frauenbrust doch recht gut verstecken.
Ja, und Therapie ist aber dann identisch? Oder
die Behandlung ist in allen Schritten bei einem Mann gleich wie bei einer Frau, wird nicht anders behandelt. So gesehen gilt alles, was heute gesagt worden ist, auch für Männer tatsächlich.
Dr. Wojcicki, ich danke Ihnen für diese ausführlichen Erklärungen. Ich fand es wichtig, dass man einen Überblick bekommt, was alles möglich ist. Ich glaube, dass dieses Wirrwarr bei den Betroffenen extrem ist, weil sie nicht wissen, wo die Reise hingeht. Dann liest man das, dann hört man dies, sieht da einen Bericht.
Ich kann aber noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Und zwar, wenn eine Patientin Fragen hat oder wenn eine Patientin, eine Frau an Brustkrebs erkrankt ist, dann bitte nie zögern, Fragen zu stellen. Und jede Frage, die einem in den Kopf kommt, bitte sofort auf ein Blatt Papier schreiben und dem Arzt stellen, weil nur so kann man wirklich auch Antworten bekommen. Und wenn man dann nämlich sitzt in dem Gespräch mit dem Arzt, dann vergisst man alles, was man fragen wollte. Deswegen keine Frage ist verboten und jede Frage darf man stellen. Und jede Patientin sollte es so machen, dass alle Fragen einfach aufgeschrieben werden mit zum Arzt gebracht und dann kann man das schön durchgehen.
Ja, so sitzt man abends nachher im Bett und denkt, ach, ich wollte doch das noch fragen und denkt dann die ganze Zeit darauf rum und wartet dann bis zum nächsten Gespräch. Ich glaube, das macht dann auch nochmal zusätzlich Angst, Sorgen und das sollte man dann eher loswerden und zumindest eine Klarheit haben, ne?
Ich gebe noch einen weiteren Tipp, wenn man mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert wird und vielleicht dann Unterstützung braucht. Wenn man die Möglichkeit hat, dass man aus seiner Familie, aus seinem Freundeskreis eine Vertrauensperson hat, die man mitbringen kann, die man ins Vertrauen ziehen kann, dann sollte man das machen. Man sollte es nicht verstecken vielleicht vor seiner besten Freundin, vor seinem Partner, sondern man sollte vielleicht offen darüber reden und dann auch diese Person mitnehmen zu Gesprächen, weil das doch hilft, weil 4 Ohren hören mehr als 2 Ohren und dann kann man nochmal viel besser vielleicht auch Fragen stellen und Fragen beantwortet bekommen.
Haben Sie noch einen Tipp?
Ja, ich habe noch mehrere Tipps.
Also raus.
Ja, dann habe ich vielleicht noch einen Tipp. Wenn man mit Brustkrebs konfrontiert wird, dann fühlt man sich oft sehr alleine vielleicht auch. Und auch da ist es so, dass mit der Zeit wird man sehen, dass es sehr, sehr viele Betroffene gibt. Und es gibt ein ganz tolles Netzwerk aus Selbsthilfegruppen, die auch auf verschiedene Arten und Weisen arbeiten. Manche sind eher dynamisch sportlich, manche sind eher ruhig. Es gibt so viele verschiedene Angebote, wo man sich austauschen kann, wo man Mut gemacht kriegt. Da muss man auch einfach mal den Arzt drauf ansprechen. Wir haben ein großes Angebot und beraten unsere Patientinnen gern, wo sie nochmal zusätzliche Unterstützung finden können.
Ja, das finde ich nochmal einen sehr, sehr guten Hinweis, muss ich sagen. Weil man so denkt, warum ich und ich bin alleine und ich kenne gar keinen und der mir irgendwie helfen kann. Und ja, finde ich schön, dass Sie es noch gesagt haben. Wenn ihr eure Fragen, die ihr vielleicht zu dem Thema noch habt, bis jetzt nicht wiedergefunden habt, dann klickt gerne auf fitmacher.de, da gibt es verschiedene Begleitartikel zum Thema Brustkrebs. Ich danke Dr. Wojcicki für seine Aufklärung und auch ehrlichen Worte, die dazugehören, auch wenn es manchmal hart ist, Sie müssen das als Arzt dann so sagen, sonst kommt man nicht weiter. Ne?
Das ist richtig, danke Ihnen auch und ich freue mich, wenn wir heute viele Informationen, die dann den Betroffenen helfen, hier vermitteln konnten.